Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ein demokratischer Neuanfang nach dem Krieg, den wollte man 1945 auch hier in Deutschland schaffen. Dass das nicht immer und überall gelungen ist, das wissen wir heute. In den Ministerien und Behörden der jungen Bundesrepublik saßen längst nicht nur überzeugte Demokraten, sondern auch Nationalsozialisten und ehemalige NSDAP-Mitglieder. Manche von ihnen hatten noch viele Jahre lang Macht und Einfluss. Es hat gedauert, aber mittlerweile ist all das ganz gut aufgearbeitet, jedenfalls für die Ministerien und Behörden auf Bundesebene. Bislang weniger beachtet wurden allerdings die Ministerien der Bundesländer. Das Institut für Zeitgeschichte in München forscht jetzt zum ersten Mal umfassend auf Landesebene, und zwar zu den Ministerien und Behörden im Bundesland Bayern. Der Historiker Bernhard Gotto leitet das Forschungsprojekt. Ihn habe ich vorhin gefragt, was haben Sie bisher herausgefunden? Wie hoch war die NS-Belastung in den bayerischen Behörden nach 1945?
Interessanterweise ist der Anteil von Leitungspersonal, die in der ehemaligen NSDAP Mitglied waren oder sonst in einer Nazi-Organisation gewesen sind, durchaus niedriger als auf Bundesebene. Die Demokratie fing hier eben schon viel früher als 1949 an. Und das merkt man auch an der personellen Zusammensetzung der bayerischen Staatsministerien.
Ja, die Ministerien der Bundesländer wurden deutlich früher gegründet als die Bundesministerien, nämlich direkt nach Kriegsende und nicht wie die Bundesministerien erst 1949. Das heißt, die Ministerien der Bundesländer standen zu ihren Anfangszeiten noch unter direktem Einfluss der Alliierten. Welche Folgen hatte das für die Besetzung der Landesministerien?
Für jede einzelne Personalie musste sich der erste kommissarische bayerische Ministerpräsident Fritz Schäffer das Plazett der amerikanischen Militärregierung abholen. Und diese sehr enge personelle Kontrolle, die hält auch noch Jahre danach an. Das Screening ist viel enger und auch die Ernsthaftigkeit, mit der eine Null-Toleranz-Politik gegenüber belastetem Personal versucht wird durchzuhalten, diese Ernsthaftigkeit ist viel höher als 4 Jahre später, als sich vergangenheitspolitisch der Wind doch schon sehr gedreht hat.
Und wie ist man da vorgegangen bei diesem Screening, wie Sie es nennen? Also mussten die Bewerber in Bayern eine Gesinnungsprüfung ablegen oder hat es gereicht, wenn man einfach nachweisen konnte, dass man nicht in der NSDAP war?
Ganz am Anfang verlassen sich die Amerikaner sozusagen auf den guten Leumund derjenigen, die sie als Leiter der Landesministerien eingesetzt haben. Darum haben Leute wie Fritz Schäffer, wie Högner, der am Anfang die Justizverwaltung aufbaut, auch so einen immensen Einfluss. Wenn die den Daumen hoch machen, dann werden die Leute erstmal eingestellt. Aber die Amerikaner haben ja die gesamte Mitgliedskartei der NSDAP erbeutet, sodass der Geheimdienst der US-Armee schlicht und einfach schauen kann, stimmen die Angaben denn? Waren die in der NSDAP? Und für diejenigen, bei denen sich im Nachhinein herausstellt, die sind zwar eingestellt worden mit einer guten Empfehlung, sind aber dennoch formal belastet, kennen die auch kein Pardon, die werden wieder rausgeschmissen.
Und können Sie es in Zahlen sagen, also wie viele ehemalige NSDAP-Mitglieder haben es dann trotzdem geschafft in die Ministerien?
Zunächst gilt ab Dezember 1945 ein völliges Einstellungsverbot für ehemalige NSDAP-Mitglieder in welcher Funktion in einem bayerischen Ministerium auch immer. Deswegen haben wir zu Beginn eine Quote, die sich irgendwo zwischen 0% und 5% bewegt, denn es gibt immer Schlupflöcher. Die Quote steigt beispielsweise in der Bayerischen Staatskanzlei erst Ende 1947 über 10% und ist auch Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, als diese Werte auf Bundesebene zwischen 50% und 70% in den Bundesministerien liegen. In der Staatskanzlei haben wir weniger als 30% ehemalige NSDAP-Mitglieder. Allerdings, diese Zahlen sind kein Maßstab über die Durchdringung einer Behörde mit NS-Gedankengut. Wir haben sehr viele Beispiele für Personen gefunden, die zwar nicht Mitglied in der NSDAP waren, aber sehr viel enger in die konkreten Verbrechenskomplexe eingebunden waren, als Leute, die eine höhere Formalbelastung aufwiesen.
Sie haben diese Untersuchung jetzt für das Bundesland Bayern gemacht. Wäre es sinnvoll, diese Art von Studie auch für die anderen Bundesländer zu machen?
Das ist zunächst mal nie verkehrt. Nichtsdestotrotz wissen wir mittlerweile so viel über personelle Kontinuitäten und ihre Auswirkungen in sehr unterschiedlichen Behörden. Und das Gesamtbild ist sich doch so ähnlich, verhältnismäßig hohe Formalbelastung, noch höhere materielle Belastung. Und dennoch ist die Demokratie daran nicht zugrunde gegangen, dass wir diese Frage ins Zentrum stellen sollten. Was hat denn dieses belastete Personal gemacht, um in einer Demokratie auch gut funktionieren zu können? Das wären in meinen Augen die wichtigeren Fragen, als jetzt noch mehr für diese oder andere Behörde weitere Detailergebnisse hinzuzufügen.
Das sagt der Historiker Bernhard Gotto vom Institut für Zeitgeschichte in München. Er und sein Team erforschen die NS-Kontinuitäten in Bayerns Ministerien nach dem Zweiten Weltkrieg.